Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Wieder einmal ein Rekord für Serena Williams. Mit 37 Jahren und 291 Tagen ist sie die älteste Finalteilnehmerin bei einem Tennis-Grand-Slam-Turnier. Für den Schritt dahin benötigte sie heute im Wimbledon-Halbfinale nicht einmal eine Stunde. Thomas Perlebach.
Gegen diese Serena Williams hatte Barbora Strycová 0,0 Chancen. Egal, was die Tschechin auch versuchte, nichts stellte die Amerikanerin vor ernsthafte Probleme. Nach noch nicht einmal einer Stunde hatte sie auf beeindruckende Art und Weise ihr, Achtung, 11. Wimbledon-Finale erreicht. Serena Williams hat halt auch noch mit 37 Jahren immer noch einen Riesenspaß an ihrem Job, liebt es immer noch, vor diesem Publikum hier zu spielen und ist ja auch immer noch ganz gut dabei.
I love what I do. Get to play in front of crowds like at Wimbledon. I have a great job and I love what I do and I'm still pretty good at what I do, I guess. So I just enjoy it.
Auch Simona Halep hatte ihr Halbfinale in vollen Zügen genossen. Gegen Jelena Svitolina gewann sie ähnlich schnell und ähnlich deutlich wie Williams. Im Gegensatz zur Amerikanerin aber steht sie hier erstmals im Endspiel und konnte ihr Glück an einem der schönsten Tage in ihrem Leben kaum fassen.
Well, it's an amazing feeling and I'm really excited and also nervous because of this. It's one of the best moments of my life.
In dieses Endspiel wird Serena Williams natürlich als große Favoritin gehen, allein schon wegen ihrer Bilanz gegen Simona Halep. Denn von 10 Spielen gegen die Rumänin hat sie gerade mal eines verloren.
Vor dem Finale am Samstag steht morgen erst einmal das Männer-Halbfinale an und da warten alle Fans auf das Duell Rafael Nadal gegen Roger Federer. Vor 11 Jahren spielten beide auf dem Rasen von London das letzte Mal gegeneinander. Das Endspiel damals gilt manchem Experten bis heute als das beste Tennismatch überhaupt. Ina Kast blickt voraus auf Federer gegen Nadal.
Die French Open hat der Sandplatzkönig schon sagenhafte 12-mal gewonnen, Wimbledon erst 2-mal. Vielleicht klappt es ja dieses Jahr wieder. Nadal ist zumindest ohne Probleme ins Halbfinale eingezogen und ist sehr glücklich darüber.
Very happy to be in that semifinals again. Very, very happy the way that I play it. I better and better and yeah, very pleased.
Die Zuschauer in Wimbledon mussten 11 Jahre warten. Morgen ist es endlich wieder soweit. Im Halbfinale trifft Nadal auf seinen Freund, Roger Federer. Er hat den Titel hier schon 8-mal geholt, kann aber nicht genug davon bekommen. Sein Sieg im Viertelfinale gegen Nishikori war ein besonderer. Federer hat sein 100. Match in Wimbledon gewonnen und hatte das erst gar nicht auf dem Schirm. Nach 11 Jahren treffen Federer und Nadal in Wimbledon wieder aufeinander. Seit 2008 ist viel passiert. Die Freundschaft aber ist geblieben.
Im zweiten Halbfinale stehen sich Novak Djokovic und Roberto Bautista Agut gegenüber. Die 6. Etappe der Tour de France bot den Fans heute Spektakuläres. Die erste Bergankunft, eine am Ende nicht mehr asphaltierte Straße, eine extreme Steigung und das erste direkte Duell der Favoriten. Kerstin Hermes berichtet.
Die Stunde der Wahrheit hatten die Favoriten angekündigt. Minuten der Wahrheit wurden es. Und was für welche an der steilen Wand La Planche des Belfiers. Den Sieg machten zwei Ausreißer unter sich aus.
Während Ciccone in seinem Rücken Schlangenlinien fährt, kämpft sich Dylan Teuns in Schrittgeschwindigkeit zu diesem, seinem größten Erfolg in der Karriere.
Dahinter demonstrierte Vorjahressieger Geraint Thomas seine Stärke. Von wegen außer Form, zu wenig Training. Den Kampf der Favoriten und das teaminterne Kapitänsduell gegen Egan Bernal hat er eindeutig für sich entschieden. Zwar nur Sekunden der Wahrheit, als Signal aber wertvoll. Auch die deutsche Hoffnung Emanuel Buchmann kam vor Tour-Top-Favorit Bernal ins Ziel und wurde Achter.
Ja, ich bin ganz zufrieden. Am letzten Berg habe ich mich eigentlich gut gefühlt und gut, die letzten 2 Kilometer waren halt hammerhart. Aber ich denke, da musste ich mich nicht verstecken, also war ganz gut.
Vergleichsweise mühelos sah das bei Buchmann aus. Einige der weltbesten Kletterer kippten fast um auf den letzten 300 Metern bei 25% Steigung. Romain Bardet blieb luftschnappend einfach mitten auf dem Zielstrich stehen. Die Stunde der Wahrheit an der Planche des Belfiers. Keiner konnte sich verstecken. Jeder konnte sehen, wer die besten Beine hat. Emanuel Buchmann gehört dazu.
Die Rennen davor war ich auch schon auf dem gleichen Niveau. Das ist jetzt keine richtige Überraschung für mich, aber es ist natürlich gut. Das ist meine Tour auch so weit.
In der Gesamtwertung ist Buchmann jetzt 12. mit einer guten Minute Rückstand auf das gelbe Trikot.
Und das übernimmt heute der Etappenzweite. Giulio Ciccone aus Italien liegt jetzt 6 Sekunden vor Julien Alaphilippe. Der Name Vitali Mutko steht sinnbildlich für das staatlich orchestrierte Doping in Russland. Der frühere Sportminister und jetzige Vizepremier war deshalb vom Internationalen Olympischen Komitee lebenslang von allen Olympischen Spielen ausgeschlossen worden. Das hat der Internationale Sportgerichtshof CAS heute aber für nichtig erklärt. Maximilian Rieger.
Dem IOC fehle schlichtweg die Entscheidungsgewalt über Mutko. Deswegen könne es ihn gar nicht verbannen, urteilte der Sportgerichtshof Kass. Schließlich habe Mutko weder als Sportler, Trainer oder als Mitglied der russischen Delegation an den Olympischen Spielen teilgenommen. Gegenüber dem Nachrichtenportal Arsport sagte Mutko, er sei zufrieden mit dem Urteil. Ein Freispruch von den Vorwürfen des IOC ist das Urteil aber nicht. Das IOC hatte Mutko 2017 gesperrt, nachdem eine Untersuchungskommission zu dem Ergebnis gekommen war, dass er als Sportminister verantwortlich für das staatliche Doping gewesen sei. Das IOC beurteilte das Urteil als Klärung einer formalen Frage. Man werde auch weiterhin darüber entscheiden können, wer zu Olympischen Spielen eingeladen werde und wer nicht. Deswegen bleibt es unwahrscheinlich, dass Mutko in Zukunft auf einer olympischen Tribüne Platz nehmen wird.
Sexueller Missbrauch, und zwar bis in die höchsten Funktionärsetagen. Die Vorwürfe im afghanischen Fußball wiegen schwer. Auch Verbandspräsident Karim wird belastet. Die Spielerin und Teammanagerin Kelly Lindsay werfen dem Weltfußballverband FIFA und der Asiatischen Konföderation Untätigkeit vor. Bernd Muschborowska erzählt diese erschreckende Geschichte.
Die Spielerinnen der afghanischen Frauenfußballnationalmannschaft werden bewundert von den einen und angefeindet und bedroht von anderen. Viele Männer in dem traditionellen muslimischen Land fürchten offenbar, dass auch ihre Töchter eines Tages fragen könnten, ob sie auch in eine Sportgruppe gehen dürften. Die bereits im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Vorfälle sexuellen Missbrauchs dürften dem Ansehen des Frauenfußballs in Afghanistan eher geschadet haben. Zwar wurde der frühere Chef des afghanischen Fußballverbands, Keramuddin Karim, inzwischen nicht nur von der FIFA auf Lebenszeit gesperrt wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Nationalspielerinnen und mit einer millionenschweren Geldstrafe belegt, gegen den langjährigen Sportfunktionär wurde vor wenigen Wochen in Afghanistan auch ein Haftbefehl ausgestellt. Möglicherweise muss Karim sogar ins Gefängnis, doch wo er sich aufhält, ist unbekannt. Wahrscheinlich werden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wie so oft im Sande verlaufen, klagte die afghanische Parlamentsabgeordnete Fatima Nazari gegenüber dem Fernsehsender Tolo News.
Hier geht es doch um politische Interessen, deshalb wird die Sache nicht so verfolgt, wie es sein sollte, damit die Leute, die irgendwie mit dem Fall zu tun haben, nicht in einen Skandal verwickelt werden und eventuell ihre Position verlieren, die sie über politische Verbindungen bekommen haben.
Mindestens 5 afghanische Fußballerinnen hatten mehreren Funktionären des nationalen Verbands vorgeworfen, sie über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Der Verband hatte die Vorwürfe lange Zeit zurückgewiesen. Die Managerin der afghanischen Frauenfußball-Nationalmannschaft, Kelly Lindsay, warf der FIFA und auch der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC Untätigkeit vor. Spielerinnen wurden vom Präsidenten des Fußballverbands vergewaltigt. Wie kann das sein, dass da nichts getan wird? Wie kann das sein, dass solche Vorfälle nicht sofort aufgeklärt werden? Mädchen und Frauen werden missbraucht und das System funktioniert nicht und schützt diese Frauen nicht. Wir müssen alle aufstehen und die FIFA und all ihre Unterorganisationen zur Verantwortung ziehen, damit so etwas nie wieder passiert. Zwar hat die afghanische Generalstaatsanwaltschaft angekündigt, alles zu tun, um den früheren Fußballfunktionär Karim zu fassen, doch Nadir Baloch, ein afghanischer Senator, äußerte im Fernsehsender Tolo News seine Zweifel. Diejenigen, die keine Verbindungen zur Regierung haben, die werden angeklagt. Aber die, die Macht haben oder jemanden kennen, der Macht hat, kommen davon. Das ist immer das Problem in Afghanistan. Keramuddin Karim hat nach Darstellung der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch enge Verbindungen zur Justiz in Afghanistan. Als früherer Gouverneur der Provinz Panjshir sei er durchaus in der Lage, Einfluss auf seinen Fall zu nehmen, schrieb die Direktorin Patricia Gossmann in einem Bericht von Human Rights Watch. Die Aufklärung und Strafverfolgung der sexuellen Missbrauchsfälle bei der Frauenfußballnationalmannschaft würden zum Test, ob die afghanische Regierung die lange übliche Straflosigkeit solcher Vorkommnisse wirklich beenden wolle.
Und am Ende noch eine aktuelle Meldung vom Fußball. Der Poker um Frankreichs Stürmerstar Antoine Griezmann scheint beendet. Der Weltmeister wechselt für die Ablösesumme von 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zum FC Barcelona. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Équipe. Und das war Sport aktuell für heute. Ich bin Matthias Friebe. Schönen Abend noch.